Ja, auch ich darf euch herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Ja, wir wollen unserem Herrn danken, dass wir auch heute wieder diese Wort- und Lebensgemeinschaft mit ihm haben dürfen und dass er uns offene Herzen, offene Ohren schenkt für das, was er uns heute und auch für die neue Woche mitgeben will. Kommen wir nochmal auf die schon mehrfach erwähnte Gemeindebefragung zurück. Für eine Gemeinde war und ist ja das Wort Gottes bzw. die Person Jesus Christus der entscheidende Rahmen, innerhalb dessen sich alles Weitere abspielt, geistlich vor allen Dingen richtig abspielen kann, ob es nun Heilsgeschichte ist, das Heil im Einzelnen, die Gemeinde, Nachfolge oder die Zukunft. Und wir hatten ja in den vergangenen Gottesdiensten uns schon mal zwei Themen vorgenommen. Und zwar, es ging einmal um das Thema das Wort Gottes und letztes Mal um die Person Jesus Christus. Und ich möchte aus dem Rest, möchte ich noch ein Thema herausnehmen. Und zwar, es soll heute um das Thema gehen, Nachfolge Jesu Christi. Und dazu lesen wir zunächst mal einen Text, einen sehr bekannten Text aus Lukas 9. Und es sind diese Verse 57 bis 62. Also, Lukas 9, die Verse 57 bis 62. Da hören wir Folgendes. Als sie weitergingen, sie, also die Jünger, inklusive natürlich Jesus Christus, als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du gehst, sagte er. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen, um mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige die Botschaft vom Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen. Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Jesus erwiderte, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Wir wollen nochmal stille werden. Herr, zeig du jetzt dein königliches Walten. Bringe Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Mach uns still und rede du. Amen. Das, was uns hier der Evangelist Lukas in diesen sechs kurzen Versen schildert, das sei schon mal von vornherein gesagt, ist kein Text für Neueinsteiger. Kein Text für Einsteiger in die Nachfolge Jesus Christus. Da wollen zwar offensichtlich Dreier einsteigen und es taucht ja in diesem Text dreimal das Stichwort für die heutige Predigt auf, das Stichwort der Nachfolge. Nur, es fällt natürlich auf, dass uns diese drei Kandidaten, von denen zwei von sich auskommen und einer von Jesus Christus selbst aufgefordert wird, dass uns von diesen drei Kandidaten erstens die Namen überhaupt nicht genannt, dann nur die entscheidenden Gesprächsmomente da präsentiert werden, dann, dass überhaupt keine Reaktionen dieser drei Kandidaten geschildert werden, geschweige denn irgendwelche weiteren Gespräche da beschrieben werden. So kurz wie die also aufgetreten sind, so treten sie auch wieder ab. Und man hat also wirklich eher den Eindruck, ja, es ist eigentlich so, dass diese drei mehr oder weniger so die Kulisse bilden für eine ganz, ganz andere Zielgruppe. Und denn die, um die es nämlich eigentlich geht, die sind nämlich schon länger eingestiegen. Und die werden ja hier gleich in dem ersten Vers da erwähnt, wenn es da heißt, als sie, je nachdem welche Bibelübersetzung man hat, als sie auf dem Wege waren oder als sie weitergingen. Es sind also seine Jünger. Seine Nachfolger bekommen also sozusagen hier mit diesen sechs kurzen Versen bekommen Sie sozusagen ja ein Stück Unterricht in dem, was es jetzt wirklich heißt, Jesus Christus nachzufolgen, mit ihm also wirklich unterwegs zu sein. Also Nachfolge Jesu Christi, das soll uns heute Morgen einmal beschäftigen. Und Nachfolge ist ja ein ganz zentraler biblischer Begriff, der immer wieder ganz Entscheidendes aussagt, nämlich eine Beziehung. Eine Beziehung, ja, die grundsätzlich basiert auf der Ebene Lehrer-Schüler. In keiner Weise zu vergleichen mit dem Lehrer-Schüler-Verhältnis heute. Der Gedankengang damals war, dass die Schüler nicht nur irgendwann am Tage da mal eine Unterrichtseinheit hatten mit ihrem Lehrer, sondern, ja, man kann es also wirklich so ausdrücken, dass sie sich quasi über einen längeren Zeitraum ihrem Lehrer angeschlossen haben. Es war sozusagen ja eine Lern-, ja eine Wohn-, eine Lebensgemeinschaft. Und dieser Gedankengang, der spielt jetzt bei dem Begriff Nachfolge so ein bisschen mit. Der schwingt da also ein bisschen mit. Dass nämlich die Jünger, die also wirklich zu Jesus gehören, dass sie also mit ihm intensiv also da verbunden sind. Die Rettung, die sie, die wir einmal erfahren haben, dank der Gnade Gottes, ist jetzt in dem Sinne kein abgeschlossener Vorgang, so nach dem Motto, jetzt sind wir einmal errettet und dann läuft die Sache. Sondern, liebe Geschwister, indem wir uns erretten ließen, sind wir eine intensive, bleibende Gemeinschaft, bleibende Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus wirklich eingegangen, was fortan wirklich unser Leben bestimmt, bis in alle Ewigkeit hinein. Das ist also eine personale Beziehung, Anhand dieser Beziehung man so wunderschön den christlichen Glauben festmachen kann, an dieser personalen Beziehung. Und wir müssen immer wieder aufpassen, dass aus dieser personalen Beziehung kein sachlicher Zusammenhang, der immer weiter ausgehöhlt wird und, sage ich mal, ungeistliche Dinge plötzlich da hineinkommen. Wenn man sich so die Homepages mancher Gemeinden anschaut, dann hat man wirklich diesen Eindruck. Ich möchte hierzu nur mal ein Beispiel bringen. Da heißt es, da liest man also Folgendes. Der Gottesdienst ist bei uns eine Mischung aus Event, Begeisterung und Inspiration. Wir machen unsere Stadt schöner, indem zunehmend mehr Menschen das Evangelium der Freiheit verstehen, die Lebensweise Jesu Christi in ihrem Alltag nachahmen und sich gesellschaftlich engagieren. So, und dann wird erklärt, was Evangelium der Freiheit ist. Wir glauben an das Evangelium der Freiheit. Wir betonen Gottes Gnade und die Tatsache, dass wir durch die Beziehung zu Jesus von einem Leistungsdruck befreit worden sind. Gott wurde in Jesus Mensch, um uns ein Leben fernab, jetzt hören wir richtig zu, von jeder Bedrückung und Belastung zu ermöglichen. Das Leben als Christ ist für uns nicht nur der Glaube an einen bestimmten Gott, sondern eine Lebensweise nach dem Vorbild Jesu. Wir konzentrieren uns darauf, Menschen in die Nachfolge Jesu zu rufen. Dabei achten wir auf ein ausgewogenes Verhältnis von Sein, Wissen und Tun und fördern die geistliche Selbstständigkeit. Wir möchten lernen, unser ganzes Leben aus der Perspektive des Evangeliums der Freiheit zu durchdenken und zu durchheben. Ja, liebe Geschwister, jeder kann sich seine eigene Meinung dazu bilden. Vielleicht kurz und knapp gesagt, das hört sich alles ganz nett an, hört sich auch alles unanstößig an, ja, möglicherweise auch recht werbewirksam. Aber auf alle Fälle habe ich so den Eindruck, ganz auf der Linie des Zeitgeistes. Und Jesus und auch die später, die Apostel, tja, die haben da wirklich ganz anders geredet. Man lese nur mal Markus 8 durch. Sie haben die Hürde wirklich höher gelegt, liebe Geschwister. Und wir lesen ja immer wieder von konfrontativen und angespannten Ja, Gesprächen, wenn Jesus Christus da auftrat, nicht? Erinnern wir uns nur an Johannes 6, in den Versen 60 und 66, da heißt es, viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Und dann kommt diese ernüchternde Satz, und von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Und trotzdem, liebe Geschwister, und das ist jetzt der erste wichtige Punkt, drei Punkte für heute, der erste wichtige Punkt, trotz alledem ist Nachfolge Jesu Christi möglich. Trotz, da werden wir ja gleich drauf eingehen, trotz der etwas harten, schroffen, schockierenden, je nachdem, wie diese drei Kandidaten bei dir ankommen, trotz dieser schroffen, harten, schockierenden Vorgaben Jesu Christi und auch trotz des zunehmenden Druckes seitens des Zeitgeistes, erster wichtiger Punkt, Nachfolge Jesu Christi kann funktionieren, Nachfolge Jesus Christus ist möglich. Schauen wir uns zunächst mal einige Beispiele aus der Bibel dazu an, die wir alle kennen. Die drei Freunde Israels zeigten Mut zum Widerspruch und beugten sich eben nicht vor den Göttern, vor den Götzen. Dann Esther und Mordechai riskierten ihr Leben, um ihr bzw. Gottes Volk zu retten. Dann Gideon überwand seine Angst und zeigte die Machtlosigkeit der Götzen. Dann nehmen wir noch das ein oder andere Beispiel aus dem Neuen Testament, nicht Petrus und Johannes, nicht die sich klar und eindeutig zu Jesus Christus bekannten, obwohl sie von den Behörden bedroht wurden. Und ein letztes Beispiel noch, Hananias, er kümmerte sich furchtlos um den gefürchteten Paulus, der noch einen Tag zuvor die Glaubensgeschwister verfolgte. Und so können wir weitere viele Beispiele aus der Bibel finden, die uns zeigen, Nachfolge Jesu Christi ist möglich, sie kann funktionieren. Und sie ist aber, das müssen wir mit aller Nüchternheit sehen, sie ist natürlich keine Kleinigkeit. Und das hat keiner deutlicher gesagt als unser Herr Jesus Christus. Ich hatte vorhin schon mal Markus 8 erwähnt. In Markus 8, Vers 34 lesen wir das uns allen bekannte Wort von Jesus Christus. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und wenn wir jetzt zurückgehen in diesen heutigen Predigttext, Lukas 9, dann muss man sagen, zunächst mal wirklich dieser Text etwas schroff, etwas hart, etwas schockierend. Und je nachdem, was für eine Bibelübersetzung Sie haben, in manchen ist er ja auch überschrieben mit vom Ernst der Nachfolge. Und da spüren wir schon etwas von dieser angespannten Situation. Und so ist diese Szene der drei Kandidaten auf dem Laufsteg der Nachfolge, ja, er ist schon etwas befremdlich. Und knüpfen wir uns mal diese drei Kandidaten vor. Also Kandidat 1 kommt ja von selbst. Äußert seinen Willen und sagt, ich will dir nachfolgen, wohin du gehst. Und liebe Geschwister, da geht doch jedem Christen, der das hört, das Herz auf. Anstatt dass Jesus jetzt sagt, wunderbar, hier hast du das Aufnahmeformular, wir führen noch ein Gespräch mit meinen Mitarbeitern, selbstverständlich, du bist Nummer 13, ich freue mich über jeden, der mitmacht und schön, dass du mir wirklich nachfolgen willst. Und in diesem Moment bekommt er also so von Jesus Christus die Breitseite gezeigt. Also wenn einer auf den Prellbock auffährt, dann ist es gleich dieser erste Kandidat. Hast du überhaupt eine Ahnung? Hast du überhaupt eine Ahnung von Nachfolge Jesus Christus, was das überhaupt bedeutet? Denn die Lebensgemeinschaft mit mir, und das will ich dir gleich sofort im Haupttext sagen, damit es nachher nicht nur im Kleingedruckten steht. Denn die Lebensgemeinschaft mit mir bedeutet Heimatlosigkeit. Denn genau das bin ich. Die Füchse haben Grüben und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Fertig ist das Aufnahmegespräch, das war's. Und wenn wir diese Antwort von Jesus Christus, also Füchse haben ihre Gruben und Vögel, ihre Nester und so weiter und des Menschensohn nicht, wo er sein Haupt hinlegen kann, wenn wir diese Antwort auf uns einwirken lassen Und wenn wir uns dann wirklich daran erinnern lassen, dass dieser Ausdruck Haupt niederlegen noch einmal in der Bibel vorkommt, und zwar im Johannesevangelium, Johannes 19, Vers 30. Da ist auch nochmal die Rede, wenn er sein Haupt hinlegt. Da wird es allerdings etwas anders übersetzt, wenn er sein Haupt niederneigt. Und liebe Geschwister, wo geschah das? Es geschah genau am Kreuz auf Golgatha. Genau am Kreuz auf Golgatha. Willst du diesen Weg mit mir gehen? Das steht sozusagen als Frage und gleichzeitig als Antwort über dieses Gespräch mit Kandidat Nummer 1. Willst du mit mir diesen Weg gehen? Und jetzt Kandidat 2. Der will ja auch. Und auf die Aufforderung Jesu, folge mir nach, spricht er ja mit großer Ehrfurcht Jesus Christus an und bittet ihn ja für eine Selbstverständlichkeit, ja selbst in unserem Kulturkreis. Und er erwartet natürlich, dass Jesus Christus das auch gutheißt, indem er da sagt, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um die Beerdigung meines Vaters zu kümmern. Und liebe Geschwister, der will ja keine Party feiern, sondern ja, der will einem der höchsten jüdischen Pietätsgebote, Beerdigung seiner Eltern, nachkommen. Mehr will er ja nicht. Und jeder von uns würde doch bis heute sagen, ja klar, na klar, selbstverständlich. Wenn die Beerdigung und die Trauerzeit vorbei ist, kommen wir wieder zusammen und reden also miteinander und treffen uns wieder. Ja, und wiederum knallt Jesus Christus da einen Satz hin, der jede emotionale Regung zerschmettert. Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber gehe hin und verkündige die Botschaft vom Reiche Gottes. Warum funktioniert die Nachfolge Jesu Christi nach der Vorstellung von Kandidat 2 nicht? Warum funktioniert die so nicht? Es gab damals nur eine einzige Ausnahme von diesem Pietätsgebot, nämlich für die, die so in einem priesterlichen Kontext waren, in einem priesterlichen Kontext da irgendwas zu tun hatten. Und man kann im dritten Buch Mose, kann man also nachlesen, dass sich erstens der hohe Priester nicht verunreinigen durfte, zweitens die Leviten sich in ähnlicher Weise so zu verhalten hatten und drittens die sogenannten Naziräer, also diese Gottgeweihten, sich auch von den Toten fernhalten sollten. Das waren also diese Ausnahmen. Und jetzt macht Jesus Christus diesen Kandidaten 2 klar. Erstens bist du in einer ganz anderen Berufungsebene angelangt, wenn du von mir berufen wirst. Und zweitens musst du wissen, dass du, wenn du mit mir unterwegs bist, wenn du mir nachfolgst, wenn du in meiner Schule bist, wenn du in meinem Unterricht bist, dass du auf einem völlig anderen Gleis läufst. Das musst du wissen. Und dass dann selbst so ganz normale Dinge, wie eben hier dieser Beerdigungstermin, nachgeordnet werden. Nicht, weil sie schlecht sind oder weil Jesus Christus was gegen Beerdigung hätte. Nein, nein, sondern er sagt ihm klipp und klar, ich bin wichtiger. Ich bin in diesem Moment wichtiger. Ich stehe doch darüber. So, Kandidat 2 auch erledigt. Und jetzt kommt Kandidat 3. Das ist ja auch einer, der von sich auskommt. Der aber dann eben noch eine Einschränkung macht und sagt, ich will dir nachfolgen. Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Ja, und man muss sagen, wenn man das so durchliest, also wie Nummer 3, sage ich mal, auf Jesus Christus eingestellt ist, ja, das bewegt einen schon ein Stückchen. Man kann ja nur froh sein, über alle Maßen dankbar sein, dass da jemand ist, der nicht nur nachfolgt, sondern der ja auch noch bibelkundig ist. Indem er das nämlich sagt, erinnern wir uns an eine Geschichte aus dem Alten Testament. Da kommt eines Tages der große Prophet Elia und beruft den Elisa in die Nachfolge. Und was macht Elisa? Der möchte ein großes Fest feiern. Er möchte sich also sozusagen von seiner Familie und von seinem ganzen Agrarbetrieb dann verabschieden. Und auf diese Geschichte nimmt der bibelkundige Kandidat Nummer 3 Bezug. Und Jetzt kommt ja noch Folgendes hinzu. Er setzt Jesus Christus so hoch an, dass es ihm eine Ehre wäre, mit ihm zusammenzuarbeiten, ihm nachzufolgen. Denn Elia war ja nicht irgendwer. In dieser Kategorie findest du ja nicht mehr viele. Mose und vielleicht noch den einen oder anderen. Nicht? Und wieder knallt Jesus Christus da so einen Satz hin, wer die Hand an den Fluch legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Oder wenn wir es anders ausdrücken, liebe Geschwister, ich bin doch nicht Elia, ich bin Jesus Christus. Und wenn du mich nur auf dem Elisa-Level siehst, dann weißt du gar nicht, wer ich hier bin. Kandidat 3 auch erledigt. Ja, liebe Geschwister, ist schon unglaublich, wie Jesus Christus hier mit diesen drei Kandidaten umgeht. Irgendwie nicht gut gelaufen. Und was da auf diesem Laufsteg der Nachfolge also stattfand und selbst die Jünger, man kann es sich ja vorstellen, auch wenn hier nichts davon erwähnt wird, aber selbst die Jünger, so kann man sich vorstellen, sind sprachlos. Sprachlos über das, was da Jesus Christus gesagt hat. In dieser Form haben sie das sicherlich nicht erwartet. Und selbst ein Mann wie Petrus kann auch nichts sagen, der sonst eigentlich zu jedem irgendetwas zu sagen hat. Nicht? Man hat wirklich den Eindruck, dass plötzlich jeder aus dem Jüngerkreis und natürlich auch jeder von uns merkt, der das jetzt miterlebt hat, wie Jesus Christus da mit diesen drei Kandidaten umgegangen ist, dass sie, also die Jünger, und wir heute, wir sind raus. Wir packen das nicht. Wir haben im Grunde genommen keine Chance. Wir sind nicht die, die einfach so mit Jesus Christus zum Kreuz gehen. Eigentlich für die Nachfolge ungeeignet. Ungeeignet. Und als ich die Geschichte hier so durchlas und gerade so an diese Stelle kam, da musste ich so an meine Jugendzeit, erinnern, als ich im Leichtathletik-Sportverein war und gehörte ich so zu der Abteilung der Langstreckenläufer. Und wenn wir dann hart trainiert haben, dann haben wir auch andere leichtathletische Übungen gemacht, so zur Entspannung. Besonders beliebt war Hochsprung. Und dann hat unser Übungsleiter die Latte erstmal so auf 1,20 Meter, 1,30 Meter gelegt, sodass wir alle da gut drüber kamen und wir so das richtig cool fanden und wir uns auch richtig gut fanden. Nur dann hat er mal die Latte auf 1,70 Meter und 1,80 Meter gelegt. Tja, liebe Geschwister, da konnten wir alle nur noch unten durchlaufen. Da wussten wir alle, bei dieser Höhe sind wir raus. Und so ähnlich stelle ich mir das hier wirklich bei den Jüngern vor. So ähnlich muss es ihnen auch gegangen sein, dass sie dachten, bei diesen Vorgaben Jesu Christi für die Nachfolge sind wir raus. Was wir schon am Anfang gesagt haben, damit uns das nochmal ganz klar wird, dieser Text ist kein Text für Einsteiger. Für Einsteiger in die Nachfolge Jesu Christi, das ist ein Text für solche, die schon längere Zeit mit Jesus Christus unterwegs sind. Und so kann man sich natürlich im Laufe der Nachfolge Jesu Christi mächtig auch verlaufen, liebe Geschwister. Nicht, man kann sich etwas zurechtbiegen und meine, man läge wirklich gut im Rennen. Und dann liest man Lukas 9 und merkt plötzlich, dass man eben doch nicht gut im Rennen ist. Dass wir mit unseren Vorgaben von Nachfolge, wir gar nicht erstmal an den Start kommen, ja, wir überhaupt noch immer eine Startnummer bekommen. Sondern, dass wir vollkommen raus sind. Nicht die Selbsttäuschung der Jesus-Leute wird hier ganz drastisch korrigiert von Jesus Christus. Und Jesus Christus hat seinen Maßstab nie herabgesetzt. Und das ist ja heute das Problem in manchen Gemeinden, dass man das Level heruntersetzt, damit möglichst viele in die Gemeinde kommen. Das ist das Problem. Und das geht nicht, das kann er nicht, das will er nicht und das wird Jesus Christus auch nie tun, liebe Geschwister. Aber jetzt die interessante Frage, warum, liebe Geschwister, warum kann unser Herr Jesus Christus solche harten, solche schockierenden Vorgaben machen? Je nachdem, wie diese Geschichte bei dir ankommt. Warum kann er das machen? Weil er selbst all diese Dinge erfüllt hat. Gehen wir das mal ganz kurz durch. Jesus hat ja nicht einen großen Grundbesitz verlassen wie Elisa, sondern er hat sein Vaterhaus verlassen. Und ich glaube, keiner von uns kann sich wirklich vorstellen, was das heißt, das Vaterhaus zu verlassen. Nicht seine Vollmacht und seine Rechte und die Herrlichkeit des Vaters und die ganze Schönheit, den ganzen Glanz. Ich weiß gar nicht, ich finde keine Worte dafür. Wir können uns das gar nicht vorstellen, was das heißt, sein Vaterhaus zu verlassen. Und er hat es getan, ist auf diese Welt gekommen, ist in sein Eigentum gekommen, im Grunde genommen war es ja auch sein Eigentum und die Seinen haben ihn mehrheitlich nicht aufgenommen. Erst das hat er erfüllt. Er hat sein Vaterhaus wirklich total verlassen. Und dann war Jesus Christus ja auch nicht der, der sich nicht, war ja auch der, der sich jetzt nicht unbedingt an das Normale, an das Anständige, an das Pietätvolle hineinnehmen ließ. Das alles war ja für ihn auch nicht schlecht. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, Jesus Christus hatte sicherlich nichts gegen Beerdigung. Aber das war es nicht für Jesus Christus. Er war gekommen, um wirklich das Evangelium, um wirklich die Botschaft vom Reiche Gottes zu verkündigen. Zweite auch erfüllt. Jetzt haben wir ja noch den Kandidaten 3. Was hatte Jesus da gesagt? Wer die Hand und so weiter, ja? Und jetzt hat Jesus Christus seine Hand an den Fluch gelegt und hat diese eine Furche durchgezogen. Das heißt, er ist auf diese Welt gekommen, wurde ganz Mensch, war in den Kindheits- und Jugendjahren seinen Eltern untertan, hat dann 3 Jahre gewirkt, ist dann nach Jerusalem gegangen und am Ende seines Weges stand das Kreuz. Sein Leiden, sein Sterben, sein Tod, sein Kreuz und natürlich auch die Auferstehung. Und stellen wir uns jetzt einen Moment vor, Jesus Christus hätte sich in Anführungsstrichen umgedreht. Er hat diese eine Furche wirklich durchgezogen. Wir sind ja immer noch bei dem ersten Punkt, nicht? Nachfolge Jesu Christi ist denkbar, ist möglich, kann funktionieren. Und jetzt kommt ja dieser faszinierende Gedankengang, dass das eben machbar ist. Denn es heißt ja nur nicht, nachdem diese 3 Kandidaten abgetreten sind, dass von da ab Jesus Christus seine Jünger abgewiesen hat. Oder dass die Jünger selbst von selbst gegangen sind. Denn sie sind ja geblieben. Warum sind sie geblieben? Obwohl sie doch ganz genau wussten, diesen Nachfolgelevel von Jesus Christus, den können wir nicht halten. Warum sind sie geblieben? Es gibt so einen wunderschönen Satz aus 2. Timotheus 1, Vers 9. 2. Timotheus 1, Vers 9. Du hast uns gerufen mit einem heiligen Ruf. Das ist der Schlüssel, liebe Geschwister. Die Jünger hatten keinen Aufnahmetest bestanden. Die Jünger hatten sich auch nicht einem Bewerbungsverfahren entsprechend aus einer großen Menge als die super Nachfolger da etabliert. Sondern die Jünger haben wirklich erfahren, dass der lebendige Gott in ihr Leben hineingesprochen hat und ihnen gesagt hat, folge mir nach, ich erwähle dich, nicht umgekehrt. Du gehörst aber jetzt mir. Und das sind die entscheidenden Worte Jesu Christi. Obwohl Jesus Christus genau wusste, welche Kandidaten er da in die Nachfolge ruft. Er kannte jeden Einzelnen. Er kannte ihre Begrenzungen, er kannte ihre Einschränkungen, ihre Schwächen, ihre Macken, ihre Ecken, Kanten, Manko und so weiter. Kannte das ganz genau. Aber er hat sie gerufen. Nicht du hast uns gerufen mit einem heiligen Ruf. Obwohl er wusste, wen er da in die Nachfolge beruft. Und so war es doch auch, liebe Geschwister. Kurz vor der Kreuzung, wie heißt es da? Alle verließen ihn. Selbst der Chefjünger hat ihn 3-mal verleugnet. Ja, und doch zeigt das, ja, liebe Geschwister, doch zeigt das diese ungeheure Dimension nicht unseres Herrn Jesus Christus, dass wirklich der lebendige Gott damals bei den Jüngern und heute bei dir und bei mir nicht in deine kleine Existenz nicht seinen Ruf wirklich hineingesprochen hat, dass er dich nicht weggeschickt hat, dass er dich zur Nachfolge berufen hat, dank seiner großen Liebe, Barmherzigkeit, Gnade. Er hat dich nicht weggeschickt. So wie er damals seine Jünger auch nicht weggeschickt hat, obwohl er wusste, wie sie waren. Erster ganz wichtiger Punkt, Nachfolge Jesu Christi ist möglich, kann funktionieren, trotz dieser harten Vorgaben von Jesu Christus. Zweiter wichtiger Gedankengang, die Nachfolge Jesu Christi ist doch komplett anders. Ist doch komplett anders. Und warum ist sie so komplett anders? Weil die überragende Persönlichkeit von Jesus Christus, der ja selbst so komplett anders ist, auch dein Leben so komplett anders gestaltet. Das komplett anders gestalten, nicht um das komplett anders sein willen, das kann ja auch zur Religion werden. Nein, sondern dieses komplett anders sein in deinem Leben hängt jetzt allein von der Autorität Jesu Christi ab, die fortan dein Leben bestimmt. Und jetzt kommt ein weiterer ganz wichtiger Gedankengang hinzu und der innerste Kern der Autorität Jesu Christi ist und bleibt sein Herz. Bleibt sein Herz, das davon bestimmt war, seinem Vater zu dienen und zu gehorchen. Ich bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse, sondern dass ich dem Willen meines Vaters entspreche, diene. Das war's. So, und jetzt steht in deiner Nachfolge, in meiner Nachfolge, wir ahnen es schon, dieser Gedankengang ganz oben. Wenn du jetzt mit dem Herrn mit dem Herz Jesu Christi verbunden bist, dann schlägt sein Herz auch in dir. Und so wie der Herr Jesus Christus seinem Vater gedient und gehorcht hat, so dienen wir und gehorchen wir in dem, was wir denken, was wir sagen, was wir tun, nicht uns selbst, sondern unserem Herrn Jesus Christus. Wir als seine Diener haben da zu sein, wo der Herr Jesus Christus ist. Das führt natürlich oftmals zu komplett anderen Ergebnissen, als wir sie uns vielleicht vorstellen. Und das erleben wir ja hier in dieser Geschichte. Dazu gehört eben auch die Erfahrung, dass ganz normale Termine, wie eben dieser Beerdigungstermin, nicht, dass die außer Kraft gesetzt werden. Wie gesagt, nicht, weil Jesus Christus was gegen Beerdigung hätte oder weil das schlecht wäre oder falsch wäre, sondern weil er für dich jetzt eine ganz andere Bestimmung hat. Das ist es. Du kannst ganz normal deine Spur weiterziehen, wie das bei jedem Einzelnen von uns geschieht. Die normale Spur, die nicht schlecht ist, die nicht falsch ist. Aber Jesus Christus wird dich immer wieder aus dem Normalen wieder dich herausholen. Das musst du auch immer wieder mitrechnen. So, und das hat natürlich jetzt schon auch weitreichende Konsequenzen. Nicht, wenn wir auch mit dem Herz Jesu Christi also verbunden sind. Und wenn das wirklich so ist, dann werden wir auch den Religionen und den Weltanschauungen eben nicht folgen. Weil das ja immer wieder Gedankengebäude sind, die von unten nach oben gehen. Da wird immer sozusagen beim Menschen angefangen, was er zu denken, was er zu sagen, was er zu tun, wie er sich verhalten, was er gestalten soll, wie er sich verändern soll, wie er sich retten lassen soll. Also immer diese Gedankengebäude, sie gehen von unten nach oben. Und jetzt merkst du eben, dass du mit Jesus Christus komplett anders bist. Und das führt zu Reibungen, weil du mit Jesus Christus von oben nach unten kommst. Und geh mal eine Treppe, zum Beispiel im Museum, geh mal eine Treppe von oben nach unten und der ganze Besucherstrom kommt von unten nach oben. Dann wirst du merken, da gibt es Reibungen, da gibt es kleine Rempeleien. Das nur mal als Bild, um es besser zu verstehen. Und so ist es eben mit Jesus Christus auch. Wenn du mit ihm in der Nachfolge bist, nicht, dann gibt es immer wieder Reibungen. Immer wieder. Und jetzt kann man auch so ein bisschen, liebe Geschwister, nachvollziehen, dass so sogenannte Randgruppen damals in der Gesellschaft, ja, dass sie Jesus-affin waren. Weil sie nämlich wussten, dass sie bei ihren Veranlagungen, bei ihren moralischen Schäden, bei ihren Schwierigkeiten, bei ihren Veranlagungen überhaupt keine Chance hatten, von unten nach oben zu kommen. Und sie jetzt das Evangelium hören, dass da jemand ist, sprich Jesus Christus, der aus lauter Gnade von oben nach unten kommt. Und deswegen ist ja der Zachäus vom Baum heruntergerutscht. Das war ja so ein Kandidat, der mit seinem ganzen Lebensstil und mit der Art und Weise, mit der römischen Besatzungsmacht zu kollaborieren, vollkommen raus war. Nicht den die gesamte mediale Szene wirklich verurteilt hat. Und jetzt kommt jemand, gnadenvoll von oben nach unten, kommt zum Zachäus und sagt, komm mal vom Baum herunter, ich muss heute in dein Haus einkehren. Und dieser Zachäus erfährt, da ist wirklich jemand, der aus lauter Gnade und Liebe zu den Menschen von oben nach unten kommt. Und nicht und darf jetzt plötzlich mit dem Sohn des lebendigen Gottes zusammen sein. Oder denken wir nur an die Welt der Prostituierten. Denken wir nur an die Frau am Jakobsbrunnen, die sonst überhaupt keine Chance hatten und die jetzt plötzlich eine Chance bekamen, nicht in eine Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu treten. Ja, die Nachfolge Jesu Christi ist wirklich so komplett anders. Und das merkst du persönlich auch. Das merkst du persönlich auch. Jeden Morgen stehst du auf und schon rumoren diese beiden gegenläufigen Prinzipien in deinem Leben. Jeden Morgen merkst du das, wenn du aufstehst. Und es ist, und hoffentlich weißt du das. Und hoffentlich nervt dich das auch. Denn dann merkst du wirklich, dass diese beiden gegenläufigen Prinzipien nicht zueinander passen. Oder um es in der Sprache des Apostel Paulus zu sagen, Fleisch und Geist passen nicht zusammen, können nicht miteinander. So, und jetzt kannst du natürlich in einer alten Grundlinie weiterlaufen oder du stellst Jesus Christus wirklich in die Mitte deines Lebens und läufst auf einem völlig anderen Gleis, nämlich auf dem Gleis mit Jesus Christus. Und was ja noch hochinteressant ist, liebe Geschwister, ist ja jetzt eine weitere Konsequenz. Denn die Nachfolge Jesu Christi ist auch deshalb so komplett anders, weil schon immer die gesamtgesellschaftlichen Trends einfach nicht zu dem passen, was der Jesus Christus uns lehrt. Und die Truppe der Jesusleute, die kann einerseits so unheimlich progressiv sein wie auch konservativ. Sie kann unheimlich progressiv sein, da brauchen wir nur einen Blick in die Kirchengeschichte hineinzuwerfen, nur ein kleines Beispiel daraus, gehen wir in die Zeit zurück nach der Himmelfahrt Jesu Christi. Nicht, da haben sie tatsächlich damals in der Gemeinde die Frauen komplett mit hineingenommen in den Gottesdienst, in den christlichen Glauben, damit sie auch wirklich eine eigenständige Beziehung zu Jesus Christus haben konnte. Das war in der damaligen Kultur ein komplettes Unding. Also da konnte die Gemeinde unheimlich progressiv sein, weit voraus sein allen anderen. Aber sie konnte auf der anderen Seite auch unheimlich konservativ sein, dass sie sagen, da und da machen wir nicht mit. Keine Verehrung der römischen Kaiser, nicht keine Münzen werfen in irgendeinen Tempel, in irgendeinen Brunnen hinein oder was es damals sonst alles noch gab. Und heute, liebe Geschwister, heute ist das doch sicherlich ebenso. Nicht, dass Nachfolge Jesu Christi doch immer wieder dazu führt, dass sich die Jesusleute wirklich von gesellschaftlichen Trends absetzen. Und zwar auch in beide Richtungen. Sowohl in die konservative als auch in die progressive Richtung. Nehmen wir mal die konservative Richtung. 2. Mose 23, Vers 2. 2. Mose 23, Vers 2. Wir werden der Menge nicht folgen auf dem Wege zum Bösen. Wir werden der Menge nicht folgen auf dem Wege zum Bösen. Um es in unsere Sprache zu übersetzen, in unsere Zeit, wir werden doch nicht, liebe Geschwister, so dumm sein bei den moralischen Verschiebungen, beziehungsweise ja bei dem moralischen Irrwahn unserer Zeit mitzugehen. Wir werden doch nicht so dumm sein, liebe Geschwister, sondern wir werden uns an die Moral, an die Ethik halten, die uns der Jesus Christus gelehrt hat. Und auf der anderen Seite können wir heute so progressiv sein, dass wir, wenn wir jetzt mal so in die Welt hineinschauen, dass wir sagen können, da sind wir schon weit drüber hinaus, was die von allen Seiten propagierte Heidenangst und Panikmache betrifft. Wir wissen, wer Jesus Christus ist, dass er unser Erlöser ist, dass er unser Haupt ist, dass er unser Retter ist. Wir wissen, dass wir in ihm Zukunft haben und wir wissen, dass der Allmächtige jeden Tag unseres Lebens bestimmt. Und deswegen brauchen wir keine Angst, brauchen wir uns nicht in Panikmache versetzen zu lassen, nicht in diese Weltuntergangsstimmung. Und da sind wir Jesus-Leute schon weit drüber hinaus gegenüber den anderen. Bitte nicht hochmütig und stolz werden, ganz klar, nicht? Das ist ein Geschenk des lebendigen Gottes. Nicht, wir können da also komplett anders leben. Und ein letzter Punkt noch, wir sind immer noch bei dem zweiten, aber letzter Gedankengang, Nachfolger Jesu Christi, da ist auch so komplett anders, weil wir ja auch ein ganz anderes Ziel haben. Ich brauche mich ja jetzt nicht mehr zu performen, ich brauche mich ja jetzt nicht mehr zu produzieren, ich brauche ja nicht das, was ich mir in mir habe, was in mir steckt, was der Herr mir gegeben hat, das brauche ich ja nicht noch weiter entfalten, nicht damit ich besonders groß rauskomme, sondern was ist unser Ziel, um es in der Sprache des Apostel Paulus zu sagen, dass der Christus in euch Gestalt gewinnt. Dass er also immer mehr in das Wesen Jesu Christi verwandelt wird. Das ist unsere zentrale Aufgabe und alles, was damit zusammenhängt. Jetzt ein letzter Punkt, Nachfolge Jesu Christi ist möglich, Nachfolge Jesu Christi ist so komplett anders und Nachfolge Jesu Christi ist so unwahrscheinlich umfassend. Woran können wir das festmachen? Römer 12, Vers 1, da schreibt der Apostel Paulus, ich ermahne, oder man könnte auch sagen, ich erbaue, ich ermutige euch nun, liebe Geschwister, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leben hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei und das euer vernünftiger Gottesdienst sei. Für vernünftig kannst du auch andere Worte einsetzen, euer logischer, euer wahrer, euer echter, euer tatsächlicher, euer aufrichtiger Gottesdienst. Also, Gottesdienst ist nicht nur hier heute diese Veranstaltung, sondern Gottesdienst ist jeder Tag in der Woche und an jedem Tag ist Jesus Christus überall mit drin, überall mit dabei. Er geht voran und wir gehen konsequent hinter ihm her. Jesus Christus ist überall dabei, in allen Mandaten, in denen er uns hineinsetzt. Ob im Nicht-Verheiratet-Sein, ob im Verheiratet-Sein, wie gehe ich mit meiner Ehefrau um, wie gehen wir gemeinsam mit der Sexualität um, denn er ist ja schließlich Jesus Christus, der Erfinder der Sexualität. Ob nun in dem Mandat meiner Familie, wie erziehe ich meine Kinder, Jesus Christus hat unheimlich viel, was Pädagogik anbetrifft, zu sagen, ob in dem Mandat meines Berufes, meiner Finanzen, ob im Mandat meines gesellschaftlichen Umfeldes, welches Verhältnis habe ich zu meinem Nachbarn, trete ich fürbittend ein für die Gesellschaft, damit sie nicht noch weiter moralisch abdriftet, suche ich der Stadt Bestes und so weiter. Wie auch in meinem Mandat meiner eigenen Person, nicht in meinen Anfechtungen, in meiner Krankheit, in meinem Leid, in meinem Altersprozess, in meinem Sterbensprozess, wie auch in meinem Glück und in meiner Freude, kurz und knapp, allumfassend ist wirklich die Nachfolge Jesu Christi, um es vielleicht nochmal anders auszudrücken, nicht ein unglaublich riesengroßer, wunderschöner, nie endender Gottesdienst. Ja, und jetzt dürfen wir wirklich vor dem Herrn Jesus Christus stehen und sagen, ja, Herr Jesus Christus, ich möchte dir weiterhin wirklich folgen, weil es möglich ist, weil es funktionieren kann mit dir und weil ja, die Nachfolge so komplett anders ist und so wunderschön umfassend ist. Aber, das sollte auch unsere Bitte sein, lass mich immer wieder auf die Gefahr des Zurückblickens schauen. Immer wieder. Hätte ich doch. Hat sich das gelohnt? War es sinnvoll, dass ich in die Nachfolge eingestiegen bin? Herr Jesus Christus, lass es nicht zu, dass ich mich umdrehe wie ein Demas, der die Welt wieder lieb gewonnen hat und bei dem die alten Systeme wieder zugeschlagen haben. Sondern lass mich so leben, wie der Apostel Paulus es im Philipperbrief sagt, im Kapitel 3, Vers 14, Kapitel 3, Vers 14, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem aus, was vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel der himmlischen Berufung. Das möge uns der Herr schenken, dass wir das mitnehmen für die neue Woche, dass eben, wie gesagt, Nachfolge Jesu Christi weiterhin möglich ist, dass sie so komplett anders ist und dass sie so allumfassend ist. Und dazu möge uns der Herr segnen. Amen. Ich darf euch bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Wir wollen dir so von Herzen danken, Herr Jesus Christus, dass du für uns alles, aber auch wirklich alles getan hast. Dass du den Vater verlassen hast. Danke, dass du die Hand an den Fluch gelegt und nicht zurückgeschaut hast. Dafür können wir dir auf ewig Dank sagen. Und wir danken dir auch so sehr, dass wir in dir gerechtfertigt, geheiligt und geliebt sind. Und dass wir dir wirklich gehören dürfen. Und wir möchten dir auch danken, dass du uns autorisiert hast, dir nachzufolgen. Und zeige uns, ja, durch den in uns wohnenden Geist, wo du uns immer wieder zur Nachfolge aufrufst in unserem persönlichen Leben. Und lass deinen Heiligen Geist so unter uns stark werden, so unter uns wirken, dass wir wirklich zu echten Nachfolgern werden. Und hab du so ganz, ganz herzlichen Dank für all deine Güte, für all deine Freundlichkeit, mit der du uns jeden Tag umgibst, bis wir eines Tages wirklich bei dir sein dürfen. Und darüber geben wir dir alle Ehre und preisen und loben deinen wunderschönen und heiligen Namen. Amen.